Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.
Zur neuen Podcast-Folge von Retrason. Wir haben in der letzten Zeit ja schon oft über Themen gesprochen, wie Veränderungen in der Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung. Und ich wollte jetzt gerne nochmal spezifischer auf das Thema Veränderung am Fahrzeug oder am Auto ganz genau schauen. Und deswegen habe ich Dr. Maximilian Flormann eingeladen. Er ist die Leitung der Arbeitsgruppe Fahrzeugmechatronik und Kommunikation am Institut für Fahrzeugtechnik der TU Braunschweig. Und ich glaube, er ist der richtige Experte für dieses Thema. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich musste an dich denken, weil ich schon mal einen Vortrag von dir gesehen habe zu diesem Thema. Und da hast du alles so schön anschaulich an Videos gezeigt. Ich bin gespannt, wie gut wir das jetzt hier auf dieser Audiospur hinbekommen. Aber vielleicht kannst du einfach mal starten und sagen, was sind gerade die Transformationsthemen in der Automobilbranche hier in der Region?
Die Transformationsthemen in der Automobilbranche in der Region sind ja auch Themen, die wir im Handlungsfeld 4.1 im Retrason-Projekt, also der technischen Transformation, sehr aktiv behandeln. Einerseits natürlich das Thema emissionsarme oder emissionsfreie Antriebe, Elektrifizierung in der Automobiltechnik und das automatisierte und vernetzte Fahren. Das Weitere ist natürlich ein Thema, was mich persönlich auch bewegt, weil ich nebenamtlich, sage ich immer noch, Forschungsfeldkoordinator für das intelligente Fahrzeug und vernetzte Fahren am NFF bin. Genau, und in diesen Themenbereichen bieten sich natürlich diverse Spielfelder. Das eine ist natürlich Hardware, also Sensorik, Batterien fürs Elektrifizieren, aber eben auch Software. Das sind Bereiche, wo viel Aktivität eben herrscht. Ne?
Klappt das schon ganz gut? Also sind wir hier da schon ganz gut fortgeschritten in der Forschung? Was würdest du sagen?
Ja, klappt das ganz gut? Das ist natürlich eine sehr, sehr weit gefasste Frage. Es gibt natürlich immer noch neue Technologien. Verschiedene Leute haben immer gute Ideen, um auch nochmal einen großen Sprung in verschiedenen Bereichen zu machen. Aber gerade was die Forschung angeht hier in der Region, sind wir natürlich sehr breit aufgestellt. Wir haben mit vielen Hochschulen, verschiedenen Institutionen, die da dran forschen und auch Unternehmen, ja, einen sehr breit gefassten Stand, sowohl was die Elektrifizierung angeht, aber natürlich auch für das automatisierte Fahren, und in verschiedenen Pilotprojekten zeigen wir das ja auch regelmäßig.
Wie würdest du sagen, ist das so im nationalen und internationalen Vergleich?
Ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir natürlich an verschiedenen Standorten auch verschiedene Schwerpunkte haben. International gesehen sind wir nicht nur regional, sondern in Deutschland vielleicht auch immer ein bisschen konservativ und entwickeln lieber ein bisschen länger, bevor wir experimentell erproben. Wir insbesondere sind jetzt gerade auch daran, eine Erprobungsgenehmigung für unseren Rayon, also für ein automatisiertes Fahrzeugkonzept, zu bekommen. Aber im internationalen Vergleich ist natürlich dieses konservative Rangehen an so eine Erprobung etwas, was jetzt vielleicht von außen dann etwas langsamer wirkt. Aber wenn wir dann was auf die Straße bringen, ist es natürlich umso, ja, reifer.
Mhm. Und wie sieht so eine Erprobung aus?
Ja, im Allgemeinen ist es so, wir haben eine Funktion, kann eine Softwarekomponente sein, die auch neue Hardwarekomponenten dann integriert ins Fahrzeug. Und das wird dann erstmal simulativ natürlich getestet, also am Computer. Und hinterher übertragen wir das Ganze dann auf die reale Straße, auf ein Versuchsfahrzeug. Das kann ein konventioneller PKW sein, das kann ein People Mover sein, wie unser Rayon. Dort haben wir dann einen Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sitzen, der die Funktion überwacht. Das ist üblicherweise auch ein Entwickler, eine Entwicklerin der Funktion, das heißt jemand, der diese Funktion, ja, wie sein ihr Baby, sehr gut kennt und auch weiß, wann sie sich unvorhergesehen verhält und dann eben entsprechend eingreift und übersteuert. Ne? Und dann schauen wir, wo hat die Funktion vielleicht noch Schwachstellen, wo muss nachgebessert werden. Das fließt dann in den nächsten Versuch mit ein.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt hier so durch Braunschweig fahre, dann könnte das mal vorkommen, dass da so ein autonomes Auto neben mir steht.
Das könnte passieren, ja.
Das finde ich sehr spannend. Also das fällt ja manchmal auch auf, so wie auf der Autobahn. Da sieht man ja auch manchmal, ich glaube, das ist die A39, diese Pfeiler, ja, die dafür da sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, also viele wissen nicht, was das ist. Mhm. Ich konnte das auch erst nicht einordnen. Wofür sind die so da?
Ja, auf der A39 haben wir das Testfeld Niedersachsen. Wir haben hier in Braunschweig auch zum Beispiel die Forschungskreuzung, die eben genau wie das Testfeld Niedersachsen von den Kollegen vom DLR betrieben wird. Wir betreiben zusätzlich auch noch das Forschungsparkhaus, beziehungsweise die Forschungsetage im Parkhaus Forschungsflughafen, wo wir eben automatisierte Parkfunktionen erproben und gemeinsam mit dem Kollegen vom DLR zum Beispiel auch auf der Forschungskreuzung Hermann-Blenk-Straße, Ecke Ring, automatisierte Fahrfunktionen dann vernetzt erproben. Das heißt, das Fahrzeug stimmt sich auch mit der Kreuzung ab, kriegt eben also von der Infrastruktur vom DLR da gewisse Informationen geschickt. Das Fahrzeug schickt Informationen zurück. und ja, durchfährt so vernetzt eben den Kreuzungsbereich, das gleiche eben auf der Autobahn. Und dadurch kriegt das Fahrzeug Informationen, die sie selber oder die es selber nicht hat. Sprich, ja, ist immer leichter zu erklären an einer innerstädtischen Kreuzung. Wenn ich jetzt um eine Kurve fahre, dann kann ich natürlich einen gewissen Bereich in den Kreuzungsarm reinschauen, aber eben nicht um die Ecke. Und da kann so eine Infrastruktur dann helfen. Und eben auf der Autobahn oder auf einer Landstraße, wenn ich da so eine Infrastruktur hätte, könnte das Fahrzeug vorgewarnt werden, wenn ich zum Beispiel ein Hindernis irgendwo in der Zukunft habe, was ich mit meinen eigenen Sensoren noch nicht sehen kann.
Also braucht es auch solche Infrastruktur dafür? Es könnte jetzt nicht einfach so im normalen Straßenverkehr eingesetzt werden?
Ja, das kommt ganz auf den Anwendungsfall an, ne? Also gewisse Funktionen sind ja sehr gut beherrschbar. Das sieht man zum Beispiel auch schon, dass Mercedes ein Level-3-System auf der Autobahn im Einsatz hat, also sprich eine relativ hohe Automatisierungsstufe, wo das Fahrzeug eben autark in diesem bestimmten Betriebsbereich automatisiert fahren kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel durch kreuzenden Gegenverkehr abbiegen möchte, dann hilft mir das natürlich, wenn ich feste Infrastruktur habe, feste Sensorik an der Infrastruktur habe, die in den Kreuzungsarm hineinschaut. Genauso beim automatisierten Parken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug habe, was gar keine oder wenig eigene Sensorik hat und vielleicht ein eher günstigeres Fahrzeug, und das von der Infrastruktur im Parkhaus die Informationen bekommt und dann ferngesteuert im Parkhaus parken kann, dann macht das natürlich einiges einfacher, ne?
Mhm. Du hast gerade Level 3 gesagt. Was gibt es da für Level?
Ja, es gibt die Level 0 bis 5, wobei 0 eben keine Automatisierung wäre. Level 1 wäre eben das assistierte Fahren und Level 5 wäre das, was man ja landläufig als autonomes Fahren bezeichnet, also das komplett fahrerlose Fahren.
Ich habe schon mal Videos gesehen, zum Beispiel aus den USA war das, glaube ich, dass das schon eingesetzt wird, wie so ein Taxi als Uber-Fahrzeug oder so. Wann denkst du, könnte es sowas hier in Deutschland geben?
In den USA muss man natürlich schauen, dass ja die Entwicklung, die Bevölkerung da deutlich risikoaffiner vielleicht ist und man eher Dinge ausprobiert, die man in Deutschland nicht als besonders marktreif bezeichnen würde. Als Pilotprojekt haben wir ja Funktionen auch in Deutschland, in Europa, hier bei uns in der Region, die solche Funktionen experimentell zeigen. Sowas auf den Massenmarkt loszulassen, bedarf natürlich gewisser Sondergenehmigungen, was auch, finde ich persönlich, richtig und wichtig ist, dass man in Deutschland sowas ausgiebig diskutiert und absichert. Ne? Man sieht ja auch die Videos aus den USA, wo die Fahrzeuge sich alle gegenseitig anhupen oder in irgendwelchen Pressemitteilungen auftauchen. Und da finde ich es schon gut, dass wir uns hier erstmal Gedanken machen, wie reif ist denn so ein System und was ist denn ein sinnvoller Testbetrieb, um sowas langsam in den Markt zu bringen?
Jetzt mal so in die Zukunft geschaut, auch wenn genug Zeit dafür ist, das alles so zu erproben und so, dass es dann sicher ist. Denkst du, es wird irgendwann Standard sein, dass Level 5 Autos auf den Straßen rumfahren?
Also, dass Automatisierung irgendwann Standard ist, das glaube ich schon. Die Frage ist halt, in welchem Grad. Also, ich denke nicht, dass jeder ein Level-5-Fahrzeug zu Hause in der Garage stehen hat, weil die Fahrzeuge ja auch, wenn man die privat besitzt, einen Bruchteil der Zeit überhaupt benutzt werden. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo mich so ein automatisiertes Fahrzeug entlasten kann, und dann habe ich zum Beispiel ein Level-5-Fahrzeug, was mich vom Forschungsparkhaus, wo ich meinen Privat-Pkw abgestellt habe oder von einem intelligenten Parkhaus dann in der Zukunft, ein Mobility-Hub in die Stadt fährt. Dort werde ich eine Automatisierung haben. Das wird aber vielleicht von einer Betreibergesellschaft dann gefahren. Ich werde LKWs haben, die ihr gesamtes Leben auf der Autobahn verbringen und dann nur von Betriebshof, also Mobility-Hub zu Mobility-Hub fahren. Und das Ganze wird dann vielleicht auch stärker fragmentiert. Das heißt, ich habe Spezialisten. Ne? Wenn ich heute einen PKW mir kaufe, dann ist der irgendwie so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, er kann alles einigermaßen, aber nicht so richtig gut. Er fährt ganz okay auf der Autobahn, er findet auch ganz okay einen Parkplatz in der Stadt, aber eben er ist weder besonders gut da drin in der Stadt zu fahren, noch besonders gut auf der Autobahn. Und wenn ich sowas durch Spezialisten dann erledigen lasse, die eben diese eine Domäne sehr gut auch automatisiert beherrschen können, dann ist das ja ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität. Ich habe dadurch auch die Möglichkeit, Leute an der Mobilität teilhaben zu lassen, die sonst vielleicht nicht teilhaben würden, aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder was auch immer. Und vielleicht habe ich dann trotzdem noch in der Garage zu Hause einen privately owned car stehen, also ein PKW, der mir oder meiner Familie gehört, aber vielleicht nicht mehr zwei, drei, sondern einen, der dann eine gewisse Automatisierung vielleicht auch mitbringt, aber nicht das Level 5 Fahrzeug, was mich überall permanent automatisiert hinfährt.
Also ein bisschen weg von jeder besitzt sein eigenes Fahrzeug und man kann eher die Fahrzeuge so nutzen, wie sie dann auch in dem Bedarfsfall gebraucht werden.
Genau, das ist ja auch was wir jetzt schon in der Erprobung und im Testbetrieb sehen, ne? Beziehungsweise auch als Geschäftsmodelle bei nicht automatisierten Fahrzeugen. Carsharing ist ein Riesenthema. Wir sehen in verschiedenen Bereichen Testbetriebe von automatisierten Flotten, die bedarfsorientiert fahren. Moja ist ja zum Beispiel. Genau, sowas ist ja auch was wir aktiv mit dem Rayon erforschen. Das heißt, ein Fahrzeugkonzept, was sich damit beschäftigt, wie Leute im urbanen Raum bedarfsorientiert von A nach B kommen.
Mhm. Das klingt sehr spannend. Wie ist das im Bereich E-Mobilität? Also wie sieht da gerade so der aktuelle Stand aus? Ich habe immer so ein bisschen im Kopf, das ist was, was irgendwann eigentlich für alle kommen soll. Aber denkst du, das ist umsetzbar? Wie sieht das gerade so aus?
Ja, in der E-Mobilität ist natürlich das Thema Infrastruktur auch ein Riesenthema. Das heißt, ich muss diese Fahrzeuge auch laden. Da gibt es verschiedene Ladekonzepte. Natürlich auch was bei uns am Forschungszentrum erforscht wird, das induktive Laden, also am NFF, von den Kollegen vom Nachbarinstitut. Genauso ein Nachbarinstitut, was sich mit Wasserstoff-Brennstoffzellen beschäftigt. Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, verschiedene Batterietechnologien. Aber das Ganze steht und fällt natürlich mit Ladeinfrastruktur am Ende.
Was würdest du sagen, wie verändert die Mobilität der Zukunft unser Leben?
Das ist natürlich, ich bin kein Zukunftsforscher, ne? Das ist eine sehr weit gefasste Frage, aber ich persönlich denke, und das wünsche ich mir auch, dass ich in Zukunft eine multimodale Mobilität für alle Menschen habe. Das heißt, dass ich durch die Automatisierung die Chance habe, verschiedene Demografien, also alte Menschen, die vielleicht nicht mehr mobil sind, zu unterstützen, dass ich mobilitätseingeschränkte Menschen damit unterstützen kann. Ja, durch diese Vernetzung von verschiedenen Mobilitätsformen, also People Movern, interurbane Mobilität, ob das jetzt ein Zug ist oder ein automatisierter Bus auf der Autobahn oder was auch immer, ja, eine barrierefreie Mobilität für alle sozusagen ermöglichen kann. Ne? Und da einen nahtlosen Übergang habe, ohne dass jemand eine Stunde im Regen auf dem Bus warten muss.
Ja, das klingt nach einer großen Chance, auch wenn man so hört, was im ländlichen Bereich oft das Problem ist, ne, dass die Busse nicht oft genug kommen, dass der Anschluss dann manchmal vielleicht ein bisschen verloren geht. Klingt ganz spannend. Also vielleicht ist das was sehr positive Auswirkungen auf uns haben wird. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, du hast gerade ganz spannend gesagt, im ruralen Raum, also im ländlichen Raum, die Leute anzubinden. Und da ist vielleicht was, wo auch das Thema Digitalisierung helfen kann. Vielleicht kommt der Bus oder der People Mover da trotzdem nur zweimal am Tag. Aber die Leute wissen vorher wann und man kann das so abstimmen, dass die Leute alle sich darauf einstellen können und zum Beispiel ihre Arzttermine in der Großstadt, wo es dann hingeht, entsprechend so planen können, dass man trotzdem effizient und komfortabel unterwegs ist.
Also wäre dann quasi der Unterschied, dass es vielleicht auch Direktverbindungen gibt und nicht über die anderen ganzen Dörfer, die in die Stadt führen. Ist das dann vielleicht ein Vorteil, der entstehen könnte?
Zum Beispiel, es muss ja nicht so ein Riesenbus sein, der alle abklappert und vielleicht in Stoßzeiten dann einmal pro Woche voll ist, aber die restlichen Tage leer fährt, sondern man kann das ja vielleicht mit einem kleineren People Mover, der dann nur 8 Sitze hat, so sinnvoll gestalten, dass die Leute entsprechend ihrer Tagesplanung abgeholt werden und ich dann effizient fahre, weil ich auch nicht so viel Fahrzeug mit mir rumschleppen muss.
Mhm. Keine Parkplatzsuche, all das, was dann immer dazu kommt.
Das Fahrzeug müsste ja vielleicht gar nicht parken, sondern würde direkt wieder aufs nächste Dorf fahren. Ne? Aber das sind dann logistische Modelle, das ist nicht mein Forschungsschwerpunkt, da müssen sich andere Leute mit beschäftigen.
Aber trotzdem eine coole Zukunftsvision. Ja. Vielen Dank für diesen Einblick in den aktuellen Stand und das, was vielleicht passieren könnte. Ja, danke, dass du gekommen bist.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.